Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Banner am Mikrofon herzlich willkommen. Lange war China ein Selbstläufer für deutsche Autobauer, nicht nur für den Volkswagen-Konzern, der schon seit 40 Jahren in China ist. Auch für Mercedes und BMW lief es gut, vielleicht zu gut, sodass im Segment der Elektroautos die chinesische Konkurrenz immer größer wurde, in den Pandemiejahren zeitweise unbemerkt überholen konnte. Dieses deutsch-chinesische Kräftemessen ist in diesen Tagen in Peking zu beobachten, auf der Automesse. Wir berichten gleich und fragen, wie stehen denn überhaupt die Chancen noch für deutsche Hersteller auf dem chinesischen E-Automarkt noch Tritt zu fassen? Verbot oder Verkauf? Der US-Senat, der setzt TikTok bzw. dem ByteDance-Mutterkonzern nun ein Ultimatum. Auch dazu gleich mehr. Zunächst aber zu den Konjunkturaussichten hierzulande und zur Stimmung in deutschen Unternehmen. Die wird nämlich besser, wie Micha Erhardt berichtet.
Zum dritten Mal in Folge hat sich der IFO-Geschäftsklimaindex aufgehellt. Die Stimmung in den Chefetagen der Firmen der deutschen Wirtschaft hat sich also verbessert. Die Unternehmen zeigen sich zum einen zufriedener mit den laufenden Geschäften, doch auch die Erwartungen für Geschäfte in den kommenden Monaten hellen sich auf.
Es gibt tatsächlich ein paar gute Signale. Es gab ein paar Einigungen bei Tarifvereinbarungen. Streiks sind vom Tisch dann damit. Also es läuft in die richtige Richtung. Wir haben auch ein paar ermutigende Signale zu Beginn des Jahres bekommen von der Konjunkturseite. Auch bei den energieintensiven Industrien ist es jetzt mal endlich ein bisschen nach oben gegangen. Da bleiben zwar Belastungen, aber es sieht doch nicht mehr ganz so schlimm aus, wie man Ende letzten Jahres dann befürchten musste.
Sagt Christian Lips, Chefvolkswirt der NordLB, anlässlich der Kapitalmarktprognose des Bundesverbandes öffentlicher Banken in Frankfurt. Der IFO ist auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr geklettert. Zu viel Euphorie halten die meisten Ökonomen dennoch für zu früh. Michael Klawitter, Kapitalmarktexperte bei der DK Bank.
Einen anhaltenden Aufwärtstrend daraus zu interpretieren, glaube ich, fällt schon schwer, denn dafür ist, glaube ich, insbesondere in Schlüsselbranchen in Deutschland doch die Situation weiterhin zu unsicher, gerade was Automobil- bzw. auch Chemieindustrie anbelangt.
Und Thomas Meissner, Finanzmarktstratege der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW, bringt die aktuelle konjunkturelle Situation angesichts des Anstieges des IFO-Indexes so auf den Punkt.
Wir haben den Tiefpunkt in der Konjunktur in Deutschland wohl hinter uns, aber der Anstieg wird schwierig. Es wird ein Auf ohne Schwung.
Am frühen Nachmittag wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vorstellen. Agenturen berichten, dass die Regierung die Prognose für das Wirtschaftswachstum von 0,2 auf 0,3% für dieses Jahr leicht hochsetzen könnte. Denn nach dem schwachen ersten Halbjahr könnte es in der zweiten Jahreshälfte ökonomisch wieder etwas aufwärts gehen.
Wir nennen das Wellblechökonomie, also mal plus 0,1, mal minus 0,2, dann wieder plus 0,3, plus 0,1. Damit werden wir weiter agieren müssen und großes Momentum sehe ich an der Stelle nicht.
Wirtschaftlich hängt auch einiges von der Entwicklung der Zinsen im Euroraum ab und von der Entwicklung der Inflation. Nach Hinweisen der Europäischen Zentralbank rechnen die meisten Beobachter damit, dass die Notenbank im Juni zum ersten Mal die Zinsen wieder senken könnte, nachdem sie sie im Kampf gegen die Inflation in den vergangenen zwei Jahren stark in die Höhe geschraubt hat. Hintergrund ist, dass sich die Inflation zuletzt deutlich abgeschwächt hat. Allerdings war das auch Sondereffekten geschuldet. Deswegen dürfte der weitere Rückgang der Inflation weniger deutlich ausfallen oder sich hinziehen. Birgit Henseler, Analystin der DZ Bank.
Die Basiseffekte sind jetzt rausgelaufen und wir sehen auch hohe Lohnsteigerungen in Deutschland, ein Stück weit auch in der Eurozone. Und das wird jetzt dazu führen, dass die Inflationsrate nicht mehr so schnell sinkt wie in der Vergangenheit.
Deswegen ist noch nicht ausgemacht, wie der Zinspfad der EZB in den kommenden Monaten genau aussehen wird. Immerhin so viel ist klar. Auch wenn vergleichsweise hohe Lohnsteigerungen den Inflationsrückgang bremsen könnten, so stärken sie auf der anderen Seite die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und das wiederum dürfte sich ökonomisch positiv auswirken, weil vor allem der schwächelnde Konsum angesichts der hohen Inflation in jüngster Vergangenheit das Wirtschaftswachstum ausgebremst hat.
Über die aktuellen Konjunkturaussichten Misha Erhardt. In keinem anderen Land werden so viele Autos verkauft wie in China und zunehmend Autos mit Elektromotor. Schon im kommenden Jahr könnte jedes zweite in China verkaufte Auto zumindest zum Teil elektrisch betrieben werden. Eine rasante Elektrowende also, die politisch gewollt ist und staatlich gefördert und die deutschen Autobauer, aber auch Tesla, unter Druck bringt. Denn in China gibt es inzwischen über 100 E-Automarken von Unternehmen, die zum Teil gar nicht aus dem Automobilsektor stammen. Von denen sind viele zu finden auf der Automesse in Peking, die morgen offiziell eröffnet wird, oder auch einfach in einem Einkaufszentrum, wie Christoph Kober berichtet.
Dienstagnachmittag im Südosten Pekings in einem der größten Einkaufszentren der Stadt. In einem Showroom im zweiten Stock steht das neueste Modell auf Chinas E-Automarkt. Türkisfarben, vier Türen, fließende Linien, wuchtige Radkästen, Glasdach. Innen unter anderem natürlich ein großer Touchscreen. Der Bildschirm und das Lenkrad, die fühlen sich an wie in einem richtigen Sportwagen. Ich bin noch nicht Probe gefahren, aber wie das Auto aussieht, ist echt okay, sagt etwa die 33-jährige Yang Mengyuan. Und Yi Yuchuan, 48 Jahre alt, meint, das Auto gefällt mir sehr. Ich schaue für meine Tochter und das Design ist definitiv was für junge Leute. Der SU7, wie der Wagen heißt, ist das erste Auto, das ein Elektronikkonzern hat bauen lassen. Xiaomi, der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Der setzt auf die Loyalität einer bestehenden Kundenschar und seine Kapitalkraft, sagt Autoanalyst Zhong Shi. Alle E-Auto-Hersteller müssen um ihre finanziellen Mittel kämpfen. Xiaomi ist vielleicht der Letzte, der sich auf den Markt traut und hat umgerechnet fast 15 Milliarden Euro dafür beiseite gelegt. Wer als Hersteller bestehen will, braucht vor allem digitale Technik im Wageninneren. Dabei hatten die chinesischen Marken bislang mehr Erfolg als die deutschen. Und auf Chinas vollem E-Automarkt ziehen? Rabatte. Die hat auch Volkswagen zuletzt gewähren müssen, in seinem Kampf darum, nicht den Anschluss zu verlieren. Außerdem will der deutsche Hersteller nun noch mehr auf den speziellen Geschmack chinesischer Kunden eingehen. Nicht nur, indem sich das Auto von allein mit sozialen Netzwerken verbindet, sagt China-VW-Markenchef Stefan Mecher.
In China ist es extrem wichtig, dass die Autos eine sehr, sehr gute Sprachsteuerung haben, weil der Kunde eben viele Dinge im Auto navigiert mit Sprache. Ob das jetzt Fenster runterlassen ist, Temperatur ändern im Auto, Sitzheizung anstellen. Und das muss halt top performant sein, auch von allen Positionen des Fahrzeugs.
Auf der Messe in Peking will VW eine eigene neue E-Automarke präsentieren. Für progressive Käufer, wie es heißt. Gemäß dem Motto weniger Wolfsburg, mehr China hat Volkswagen im Osten des Landes ein eigenes Entwicklungszentrum für Elektromobilität gebaut. Spät, aber richtig, glaubt Autoanalyst Zhong Shi. Wenn eine neue Idee erst bei allen möglichen Abteilungen in der deutschen Firmenzentrale abgesegnet werden muss, dann dauert das zu lange und die Entwicklung auf dem Markt geht schon wieder in eine andere Richtung. Als Volkswagen vor 40 Jahren in China angefangen hat, gab es quasi null Konkurrenz. Heute betreibt der Hersteller 39 Werke im Land und sucht trotzdem die Kooperation mit dem Start-up Xiaopeng. Das Ziel? Gemeinsame E-Autos bei niedrigeren Entwicklungs- und Produktionskosten. China-VW-Markenchef Stefan Mecher.
Das Bild in 2027 wird fundamental anders aussehen als heute. Wir werden in den nächsten Jahren über 35 neue Produkte bringen, 16 Elektrofahrzeuge. Wir zeigen eine neue Design-DNA mit Technologiefeatures.
Und dann müssen Chinas Verbraucher all die Autos nur noch kaufen.
Sagt Christoph Kober aus Peking. Und in der Tat ist ja die Frage, Stefan Wolf im Frankfurter Börsensaal, wie deutsche Autobauer da noch bestehen wollen, zumal die Autopreise in China ja immer weiter nach unten gehen dürften bei so viel Angebot, oder?
Ja, das ist richtig. Und ich bin in der glücklichen Lage, diese Frage gleich weiterreichen zu dürfen an den unabhängigen Autoexperten Jürgen Pieper. Herr Pieper, wir haben es eben gehört, die Konkurrenz in China ist riesig. Können die Deutschen da bestehen, reüssieren?
Zunächst muss man sagen, was, finde ich, zu wenig beschrieben wird, dass die Chinesen untereinander einen brutalen Wettbewerb führen. Und hier wurde ja von 100 Marken gesprochen, das sind wahrscheinlich 150, 180 Hersteller. Und davon werden höchstens die Hälfte übrig bleiben, würde ich sagen, in den Jahrzehnten. Also zunächst mal bekämpfen die sich, ähnlich wie es bei uns in den 50er Jahren gewesen ist, die ganz brutal gegenseitig. Von den Deutschen, die ja meistens sich in Preiskategorien bewegen, 100.000 Euro aufwärts in einem Markt wie China, werden die zunächst mal wenig tangiert, mit Ausnahme des VW-Konzerns. Also der steht ja schon jetzt einige Zeit gewaltig unter Druck und wird sich diesem sehr harten Preiswettbewerb auch voll stellen müssen. Und dann wird man sehen, wie das ausgeht. Also sie wollen in 2 Jahren so die Kurve kriegen, aber das ist im Moment etwas mehr Hoffnung als fester Glaube.
Wenn ich Sie also richtig verstanden habe, starke Namen wie Volkswagen, BMW, Mercedes haben immer noch einen guten Klang in China?
Ja, vor allen Dingen eben die teuren Marken, Mercedes, BMW, Porsche, Audi, also die bekannten teuren vier sozusagen aus Deutschland. Bei Volkswagen, gut, da wird man Volkswagen vielleicht noch zugutehalten, dass sie schon sehr lange da sind und insofern natürlich auch sehr bekannt sind. Wenn ich jetzt allerdings höre, dass da eine neue Marke gegründet wird in einem Konzern, der schon ein Dutzend Marken hat, der eigentlich schon fast, finde ich, unregierbar geworden ist, dann läuten doch ein bisschen auch wieder Alarmglocken. Ist das wirklich smart, wenn man eigentlich schon zu groß und zu komplex geworden ist? Naja, wir werden sehen. Also ich würde sagen, die Chancen, dass VW im positiven Sinne die Kurve kriegt und wieder richtig erfolgreich wird in China, stehen bestenfalls 50-50 für die nächsten paar Jahre.
Wir haben in dem Beitrag eben von den Ausrüstungsmerkmalen in E-Autos in China gehört. Sind die Ansprüche der Kundinnen und Kunden in China tatsächlich so unterschiedlich zu denen der Deutschen?
Ja, ich denke schon. Da kommt natürlich eine andere Historie auch zum Ausdruck und eben der natürlich auch diese jahrelangen, jahrzehntelangen Erfolge der deutschen Hersteller mit der traditionellen Technik. Die Deutschen sind, wenn man es auf einen etwas simplen Punkt bringen will, sind Ingenieursautos. Die werden sehr lange entwickelt zu sehr hohen Kosten. Die werden perfektioniert. Die sollen halt dem Entwicklungsingenieur super gefallen. Und das ist dann das Ergebnis, sieht man dann 5 Jahre nach Start dieser Entwicklung. Und in China will man zunächst mal dem Konsumenten gefallen. Das ist eher ein modischer Artikel. Also vieles im Auto, zumindest der Innenraum, das kann man schon eher als modisch ansehen. Da ändern sich Geschmäcker natürlich schnell. Und da will der chinesische Hersteller eben innerhalb von 1 bis 2 Jahren ein neues Produkt auf den Markt bringen. Schnelligkeit und vielleicht ein gewisses Maß an Kreativität zeichnet zurzeit eher die Chinesen aus. Und eben immer noch dieser Perfektionismus eher die Deutschen.
Wir wollen einen großen Spieler auf dem Markt nicht unter den Tisch fallen lassen. Tesla aus den USA, die haben gestern Zahlen vorgelegt und den Gewinn glatt halbiert, gleichzeitig aber neue preisgünstige Modelle angekündigt. Wie sehen Sie diesen Spagat?
Ja, ich denke, so ähnlich wie im Sport, wie im Fußball auch, am Ende zählen doch tatsächlich Ergebnisse. Und die waren einfach erstmal schlecht. Für Tesla-Verhältnisse schon fast sehr schlecht, muss man sagen. Umsatzrückgang, Gewinneinbruch. Das Ergebnis der Preiskämpfe und auch der zurzeit schwachen Nachfrage nach E-Autos. Und dann macht der Musk oft das, was er viel besser kann als alle anderen. Er kreiert Fantasie mit entweder neuen Produkten oder eben sogar mit ganz neuen Ideen wie einem Roboter oder einer künstlichen Intelligenz, die er möglicherweise vom Auto an andere Nutzer im Markt verkaufen will. Das ist alles Zukunftsmusik und im Moment wenig real. Also ich sehe eher die Realitäten und die sehen tatsächlich nicht gut aus.
Aber es verfängt an der Börse, denn der Tesla-Kurs steigt.
Es verfängt immer noch. Er ist ja schon ein bisschen ein Zauberer und Illusionist. Das ist lange Zeit sehr gut aufgegangen und geht zum Teil immer noch. Jetzt muss man natürlich sagen, dieses Jahr war die Aktie schon mächtig unter Druck und dann hat sich jetzt diese 10%ige Erholung ergeben. Aber diese Fähigkeiten als Zauberer hat er nach wie vor.
Vielen Dank, Jürgen Pieper war das, unabhängige Autoexperte.
Ja, danke auch aus dem Kölner Studio. Was machen denn die Aktien der deutschen Autobauer heute?
Die Aktien der deutschen Autobauer stehen sogar leicht unter Druck. VW, Mercedes und BMW liegen heute alle leicht im Minus.
Der IFO-Geschäftsklimaindex, der ist jetzt zum dritten Mal in Folge gestiegen. Wir haben es gehört. Stützt das den DAX heute?
Das stützt den DAX durchaus, es hilft. Der deutsche Aktienindex zieht um 50 Punkte an auf 18.188 Punkte. Das ist ein Aufschlag von 0,25%. Letztendlich hat man diesen dritten Anstieg in Folge als ein gewisses Aufschwungsignal verstanden, ist aber weit davon entfernt, das Ganze als den Beginn eines kräftigen Aufschwungs zu interpretieren.
Und dann sind vor allem Chip-Aktien gefragt heute. Was steckt da dahinter?
Ja, zwei Geschichten der Konkurrenz treiben Infineon-Aktien um fast 7% an. Texas Instruments hat zwar einen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten, das Ganze ist aber noch oberhalb der Erwartungen geblieben. Zudem hat man deutliche Auftragseingänge bekannt gegeben. Auch ASM berichtete von vollen Auftragsbüchern. Das alles sorgt für ziemlich gute Stimmung.
Und dann gibt's auch noch Zahlen von der deutschen Börse. Wie sind die ausgefallen?
Gewinn und Umsatz sind deutlich gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog um 13% an. Besser als erwartet, allerdings an der Übernahme geschuldet. Die Papiere deshalb knapp 2% im Minus, auch weil man nach einem kleinen Kurssprung erst einmal einen Teil der Gewinne abgeschöpft hat.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht denn der Euro?
Der Euro ist nach einem kurzen Ausflug über die Marke von $1,07 jetzt wieder auf $1,0686 zurückgefallen. An den Rentenmärkten zieht die Umlaufrendite um 5 Basispunkte auf 2,58% an. Hier standen vor allen Dingen Anleihenverkäufe, schlugen hier zu Buche. Die Pfannunze Gold ist $8,05 billiger jetzt am Mittag und kostet $2,316,40.
Börseninformationen waren das von Stefan Wolf. Vielen Dank nach Frankfurt. Das EU-Lieferkettengesetz, das hat auf der Zielgeraden dann doch noch für einen Krimi gesorgt, denn trotz Einigung im Trilog hatte Deutschland letztlich nicht zugestimmt. Die FDP war es, die darauf gedrängt hatte, aus Sorge vor zu viel Bürokratie und rechtlichen Risiken für Unternehmen. Es gab also folglich Änderungen und die hat das EU-Parlament dann heute Mittag final auf den Weg gebracht. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
Das europäische Lieferkettengesetz ist über der Ziellinie. Damit hatten manche schon gar nicht mehr gerechnet, vor allem nachdem Deutschland dem fertig ausgehandelten Gesetz im EU-Rat bis zuletzt die Zustimmung verweigerte, wegen des Widerstands der FDP. Ergebnis dieser Hängepartie ist nun, dass Europa ein deutlich abgeschwächtes Lieferkettengesetz bekommt. Es soll europäische Unternehmen verpflichten, Sorgfalt für ihre gesamte Lieferkette walten zu lassen, also bis zum Subunternehmer vom Subunternehmer sicherzustellen, dass gewisse Menschenrechts- und Umweltstandards eingehalten werden oder dass Unternehmen nicht von Kinder- oder Zwangsarbeit profitieren. Aber das Ganze greift nun für deutlich weniger Firmen als zunächst gedacht. Nur für solche mit mehr als 1000 Mitarbeitern statt schon ab 500 Beschäftigten. Und erst ab einem Jahresumsatz von 450 Millionen Euro, ursprünglich geplant waren 150 Millionen. In einer Übergangszeit von 5 Jahren gilt es zunächst mal für noch weniger Unternehmen. Schließlich wird es aber in einigen Aspekten strenger sein als das bereits bestehende deutsche Lieferkettengesetz. Die betroffenen Firmen sind zum Beispiel schneller in der Haftung, wenn was in ihrer Lieferkette nicht stimmt. Zudem müssen sie Berichte erstellen, inwiefern ihr Geschäftsmodell mit dem Ziel vereinbar ist, das 1,5 Grad Klimaziel einzuhalten.
Aus Brüssel, Katrin Schmidt. Die Videoplattform TikTok ist extrem beliebt, vor allem bei Kindern und Jugendlichen und auch extrem umstritten. In vielen Ländern ist die Nutzung bereits reglementiert, aus Sorge vor mangelndem Datenschutz oder Spionage. Die USA haben TikTok bzw. dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance jetzt ein Ultimatum gestellt. Entweder es gibt einen Eigentümerwechsel oder TikTok wird in den USA aus den App Stores von Apple und Google verbannt. Nach dem US-Repräsentantenhaus hat jetzt auch der US-Senat das entsprechende Gesetz gebilligt. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit meiner Kollegin Sandra Pfister. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass tatsächlich die zweite Variante kommt, dass es tatsächlich ein TikTok-Verbot gibt?
Gar nicht so wahrscheinlich. Das ist ganz schwer, das durchzusetzen. Es ist erstmal extrem unwahrscheinlich, dass die Regierung in Peking ByteDance erlaubt, diesen kostbaren Algorithmus, also quasi die Gelddruckmaschine hinter TikTok, die einfach so an amerikanische Geschäftsleute weiterzugeben. Was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass TikTok bzw. der Mutterkonzern ByteDance, dass die vor Gericht dagegen klagen werden. Und das ist dann schon ein bisschen so eine Art Déjà-vu. Auch Trump hat das ja gemacht, beziehungsweise seine Regierung vor 4 Jahren, und ist vor Gericht krachend damit gescheitert. Ein ziemlicher Treppenwitz ist jetzt, dass Donald Trump die Seite gewechselt hat. Er ist jetzt dagegen, dass TikTok verboten wird. Und man munkelt, dass einer der Gründe sein könnte, dass Trump es sich mit seinem größten Wahlkampfspender oder mit einem seiner größten Wahlkampfspender nicht verscherzen will, mit Jeff Yes. Der hat nämlich viel Geld in ByteDance investiert, in den TikTok-Mutterkonzern. Und der hätte, wenn TikTok in den USA verboten würde, wirklich ein Vermögen zu verlieren.
Das heißt also, auch westliche Investoren haben da ihr Geld in ByteDance reingesteckt, in die Mutter von TikTok. Wie chinesisch ist denn dieser Konzern dann eigentlich noch?
Also ByteDance gehört tatsächlich zum allergrößten Teil nicht Chinesen, sondern Investoren, die aus dem Westen kommen, vor allem aus den USA. 60% von ByteDance gehören denen, 20% gehören dem chinesischen Gründer und 20% gehören den Angestellten von ByteDance. Das ist also tatsächlich ein Privatunternehmen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die chinesische Staatsführung darauf nicht zugreifen könnte. Das hat sie nämlich schon auch bei anderen Unternehmen gemacht.
Das heißt also, die Sorge ist durchaus berechtigt, dieser Vorstoß ist berechtigt, weil, also man muss ja schon feststellen, dass andere US-Tech-Konzerne ja eher mit Samthandschuhen angefasst werden im Vergleich und nicht so hart angegangen werden. Aber die einzig international erfolgreiche chinesische Online-Plattform TikTok, da gibt es jetzt tatsächlich schon eine härtere Gangart.
Ja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denn natürlich würden die US-Technologiekonzerne Meta oder Google zum Beispiel, wenn TikTok nicht mehr heruntergeladen werden könnte in den USA, die würden natürlich sehr profitieren, weil die ja versuchen ja selbst TikTok zu imitieren in dem Bereich. Und diese politische Front gegen TikTok, die kommt denen ganz gelegen. Aber der Senat, der Kongress, die US-Regierung argumentieren ja, und das wiegt schon auch schwer, es geht hier um nationale Sicherheit. Die US-Geheimdienste sagen nämlich, die chinesische Regierung kann über TikTok direkt Desinformationen streuen, im Wahlkampf zum Beispiel. Die kann TikTok-Nutzer ausspionieren, die kann Nutzerdaten absaugen. Man muss sagen, direkte Belege, die wir öffentlich einsehen könnten, die gibt es dafür nicht. Aber es klingt plausibel, dass die chinesische Regierung TikTok politisch und technisch auch kontrollieren kann. Es gibt viele Beispiele aus den vergangenen Jahren, wo sie eben auch bei Unternehmen in China durchgegriffen hat.
Das heißt, TikTok ist auch ein bisschen auch ein Wahlkampfthema jetzt auf jeden Fall.
Ganz sicher, es ist ein Wahlkampfthema. Ja, genau. Und jetzt ist halt eben auch die Frage, wer könnte denn TikTok kaufen? Also das ist ja die große Frage. Es gibt da schon ein paar Interessenten, um abzuschätzen, ob das überhaupt realistisch ist. Zum Beispiel der ehemalige Finanzminister unter Donald Trump, Steven Mnuchin, der hat gesagt, ich würde es gerne haben. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die amerikanischen Investmentfirmen, die jetzt ohnehin da schon investiert haben, so eine besonders bekannte ist Sequoia Capital, dass die auch Interesse haben könnten, TikTok zu kaufen. Und es ist natürlich auch nicht unwahrscheinlich, dass Facebook oder jetzt Meta oder irgendein anderer amerikanischer Technologiekonzern sagen, ja, das hätten wir gerne. Und das wäre, wie auch bei einigen anderen dieser Unternehmen, ein kartellrechtliches Problem, wenn ein Unternehmen da zu viel Macht im Bereich Videoplattformen anhäuft.
Der US-Kongress will Eigentümerwechsel bei TikTok erzwingen. Einschätzungen waren das von Sandra Pfister. Vielen Dank. Das Europaparlament hat einer Reform des sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakts zugestimmt. Das ist eines der Themen in der Wirtschaftspresseschau heute.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert: Der Beschluss markiert einen weiteren Tiefpunkt im Ringen um eine Finanzpolitik, die die Mitgliedstaaten auf das Ziel maßvoller Staatsverschuldung verpflichten sollte. Abermals haben jene gesiegt, die in den Maastricht-Defizitgrenzwerten nur unzumutbare Fesseln sehen, nicht kluge Selbstbindung zum Schutz der marktwirtschaftlichen Ordnung und der Währungsunion. Der erneuerte Pakt sorgt mit seiner Fülle zusätzlicher Ausnahmen und breitestem Ermessensspielraum für die EU-Kommission dafür, dass niemand mehr durchblickt, welcher Mitgliedstaat sich der gebotenen fiskalischen Solidarität durch riskantes Schuldenmachen entzieht. Das Handelsblatt befasst sich mit dem Rückzug von Cum-Ex-Chefermittlerin Anne Brohilker. Die Gründe ihres Abschieds hat Brohilker klar benannt: Unzufriedenheit mit den Möglichkeiten zur Aufklärung. Mangelnder Rückhalt aus der Politik. Ihr Eindruck nach 11 Jahren in der Mitte des Systems: Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Weil sie, wie Brohilker sagt, mit viel Geld und guten Kontakten auf eine schwach aufgestellte Justiz treffen. Zu diesem Prinzip gesellt sich eine vielzüngige Heuchelei. Vertreter aller Parteien beklagen mit scharfen Worten die Mängel der Aufklärung, wenn die politische Verantwortung gerade nicht in den eigenen Reihen liegt. Die Wirtschaftswoche schreibt zu den jüngst bekannt gewordenen chinesischen Spionageaktivitäten: Auf zum Gegenangriff, ab jetzt wird zurückgelauscht. Diese Forderung liegt auf der Hand. Das aber wäre eine schwere Fehleinschätzung. Denn staatlich organisierte Wirtschaftsspionage ist wie Doping. Wer einmal damit anfängt, zerstört den Geist des Wettbewerbs und leidet darunter als freie Marktwirtschaft letztlich selbst am meisten. Und die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg thematisiert die rückläufigen Verkaufszahlen von E-Autos in Deutschland. Trotz aller Bedenken und Kritik, dem E-Auto gehört die Zukunft. Offen ist aber, welche Rolle der Standort Deutschland dabei wird spielen können. Mit dem abrupten Förderstopp und einer mehr als schädlichen Energiepolitik erweist die Ampel der sich im Wandel befindlichen Branche einen Bärendienst. Aber auch die Industrie selbst steht in der Pflicht. Vor dem Hintergrund der enormen Konkurrenz aus Fernost muss jetzt alle Konzentration auf eines gerichtet werden: moderne Elektroautos made in Germany herzustellen, die die Kunden wirklich wollen und die auch bezahlbar sind.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Das Wormser Wirtschaftsbündnis für Demokratie ist gleich Thema in Deutschland heute. Hier nach den Nachrichten dann mit Petra Enzminger am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.